Montage ist Erzählung und Erzählung ist Montage. Das heißt, von der ersten Einstellung, schon vom Treatment, was schreibe ich auf, ja, was nehme ich aus einem Gespräch, warum nehme ich die eine Figur rein und die andere Figur nicht rein. Ja? Das Interessante ist ja dann, die Entscheidung zu treffen, damit gehe ich in eine Haftung. Das heißt, ich werde immer angreifbar sein. Wichtig ist, glaube ich, die Transparenz, dann mich auch zu stellen.
Indie Film Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß!
Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast und dass ihr bei unserer heutigen Folge dabei seid. Mein Name ist Eugene und ich freue mich, heute mit euch zusammen ins Gespräch zu gehen. In unserer heutigen Kooperationsfolge mit der DFFB Berlin dreht sich alles um den Dokumentarfilm oder um die Dokumentarfilmarbeit. Wir fragen uns, welche Rolle der Dokumentarfilm vielleicht heutzutage noch für die Gesellschaft hat. Und schauen uns die Rolle, wenn wir bei der Rolle bleiben, des Filmschaffenden bei der Arbeit an seinen Geschichten oder an den Geschichten an. Das Gespräch führe ich natürlich nicht alleine. Das wäre dann ein Monolog, was vielleicht auch spannend wäre mal, aber das soll nicht Teil dieser Folge sein, sondern ich habe einen Gast hier, der auch an der DFFB und an vielen anderen Universitäten doziert, nämlich den Regisseur und Drehbuchautor und wie gesagt Dozent Andres Feil.
Ja, erstmal schön hier zu sein und bin sehr gespannt auf die Fragen. Mhm. Das sind ja alles Themen, die mich irgendwie jetzt nicht erst seit gestern beschäftigen. Ja.
Mit dem du auf jeden Fall zu tun hast. Genau, das können wir gleich nutzen. Bei unserem Podcast machen wir es ja anders mit der Vorstellung. Was wir gerne machen ist, kurz einmal zu fragen, unsere Gäste, wenn die das erste Mal da waren oder da sind, wie bist du eigentlich zum Film gekommen?
Das soll ich jetzt kurz beantworten.
Das sagst du innerhalb von einer Minute. Nein, Schatz, du hast genug Zeit.
Das war über ganz viele Umwege. Also ich hatte nie vor, so als Zehnjähriger, dass ich gesagt habe, also ich gehe mal nach Hollywood. Mhm. Ganz im Gegenteil, ich habe Psychologie studiert und habe sehr schnell gemerkt, interessiert mich schon, aber nicht so, dass ich jetzt irgendwann mein Messingschild dranhänge, Andres Feil, alle Kassen, was sicher sinnvoll ist, weil man da auch mit einer Couch dann irgendwann ja auch gut Geld verdient. Mich hat immer interessiert, eigentlich rauszugehen mit den Fragen, mit den Gedanken, die andere vielleicht auch angehen, die andere irritieren, aufwühlen, die diskutiert werden. Habe das eigentlich mehr per Zufall, hatte ich eine Videokamera in die Hand genommen und habe den ersten Film gemacht. Und der hat damals, das war in den 80er Jahren, also ein paar Jahrzehnte her, sehr polarisiert. Wir hatten Diskussionen, wir hatten so einen kleinen Monitor aufgestellt in irgendwelchen Wirtshäusern, Gasthäusern. Es ging um Friedensdemonstrationen, um auch die Frage von Gewalt, Nicht-Gewalt, wie erreicht man was.
Da ging es um Winternachtstraum, ne?
Nee, das war noch vorher. Das ist ein Film, der nirgends erwähnt wird, der Machbar hieß der. Mhm. Da kam eben dann Polizei, da kam Friedensbewegte, da kam Autonome und es wurde gestritten. Mhm. Und das war eine ganz tolle Erfahrung, weil ich gemerkt habe, das trifft einen Nerv. Mhm. Ja, da kommen Leute in einen Raum zusammen, die gucken unterschiedlich auf die Welt, haben unterschiedliche Rezepte, die Welt besser zu machen oder sie zu lassen, wie sie ist. Was heißt, dass sie nicht in einem guten Zustand ist und eigentlich verändert werden müsste. Mhm. Und das löst einen Film aus. Ja, und das war so wie so ein Urknall eigentlich, dass ich dachte, ja, das ist ja fantastisch. Da habe ich ein Medium und es geht um die Veränderbarkeit der Welt.
Du meintest, ihr habt selber in Kneipen oder an verschiedenen Orten den Film vorgeführt? Oder?
Genau. Also wir haben ihn gedreht. Das war so eine Atomwaffenlagerblockade. Eigentlich friedfertig, aber es war einfach die Frage, erreichen wir mit diesen Mitteln genug oder umgekehrt, wenn es gewalttätiger würde, werden wir kriminalisiert, ausgegrenzt und erreichen damit gar nichts, weil wir wollen ja eigentlich die Mehrheiten hier auch zumindest im Kopf, dass da Sauerstoff reinkommt, dass das nicht in Ordnung ist, diese Art von Aufrüstung. Und das war dilettant. Ja, ich war nie auf einer Filmhochschule. Ich habe einfach die Kamera in die Hand genommen und dachte, das kann ich auch. Ja, und klar, also ist es nicht so, dass ich mich jetzt für den Film schäme. Der hat seine Berechtigung. Aber der war halt eigentlich ohne Vorwissen. Ich habe einfach aus dem Let's Do It, ja, Beschreibung durchgelesen, wie die Kamera funktioniert und irgendwo das Mikrofon noch an damals noch extra angeschlossen an einen Rekorder mit einem Freund zusammen sind wir losgezogen und haben dann den Film geschnitten und dann eben in die Welt gebracht.
Spannend.
Die kleine Welt. Also die Welt klingt da übertrieben, als war die Schwäbische Alb.
Na gut, aber am Ende, genau wie du sagst, du hast ja trotzdem einen Diskurs in dieser Community, in diesem Bereich halt auch irgendwie geschafft mit dem Film. Ich glaube, das ist ja auch nochmal ein Wert, genau wie du sagst, der dich ja selber dahin gebracht hat, da weiterzumachen. Da frage ich mich gerade, ob du jetzt nach dieser Zeit auch irgendwie so diese Naivität, die du damals hattest, auch manchmal vermisst, einfach loszulegen, so einen Film zu drehen, mit dem Wissen jetzt zu produzieren.
Ja, also da kam, eigentlich muss ich sagen, mein Lehrer, das war Krzysztof Kieslowski, das war ein polnischer Regisseur, den ich dann danach, also nach diesen ersten Gehversuchen, die ja aus der Hüfte geschossen waren, dachte ich, jetzt muss ich ja irgendwie Handwerk mal lernen und habe mich an ihm sehr stark orientiert. Er kam nach Berlin und hat Seminare angeboten und das waren sehr kleine Gruppen. Und es wurde dann eigentlich so ein Lehrer-Schüler-Verhältnis, also ein Meister, kann man sagen. Aber der genau von der anderen Seite kam, nämlich gesagt hat, Andres, was willst du erzählen? Ich habe einen Übungsfilm gemacht, es war ein kurzer Spielfilm und habe innerhalb von 14 Minuten 33 Regiefehler gemacht aus seiner Sicht. Das muss man auch hinkriegen. Und er hat mir einfach sehr deutlich gemacht, wenn du was erzählen willst, dann musst du doch vorher denken. Ja? Und nicht einfach drehen und dann gucken, was im Schneideraum möglich ist, was du dann daraus machst. Das heißt, ganz praktisch, wenn du, was willst du erzählen, fragt er in einer Einstellung, dann sage ich, ja, ich will, diese Figur soll verloren im Raum wirken. Ja, warum machst du dann ein Close-up? Willst du dann zeigen, soll er die Augen aufreißen und ganz betroffen tun und dass jeder denkt, der Arme, der ist einsam? Nein, die Kamera in die hinterste Ecke vom Raum, von oben. Ja, dann zeigst du Verlorenheit. Ja, und so hat er den Film auseinandergenommen und insofern ist diese, war es, glaube ich, eine sehr harsche Lektion über die Jahre. Also es fast, muss man ausrechnen, 4-5 Jahre habe ich bei ihm gelernt. Also habe dann Praktikum gemacht beim anderen polnischen Regisseur in Frankreich, bei Zanussi. Und das war die Schule des Handwerks, kann ich sagen. Und sehr verunsichernd auch, weil natürlich so dieses erste drauf losgehen und ich kann es halt, weil ich es mache, der Glaube ist komplett verloren gegangen. Also sehr viel Selbstzweifel, auch die Frage, ob ich nicht dann doch irgendwann lieber die Psychologenpraxis aufmache. Weil natürlich auch die Frage war, ja, Miete, Pizza, ja. Und es war natürlich auch eine harte Zeit. Also da war, also Pizza Margherita war drin, aber schon Funghi war also Luxus. Mhm. Ja. Mhm. Das heißt, ich musste sehr genau überlegen, bin ich dann an der richtigen Stelle mit der Idee, Filmemacher zu werden, Dokumentarfilmer. Mhm. Und dementsprechend waren das ziemlich lange Anläufe, wahnsinnige Kämpfe auch. Ich habe den ersten Film, und da sind wir dann bei Winternachtstraum, habe ich, glaube ich, ja, 24 Redakteure angeschrieben, aufgesucht. Ja, und der 25. per Zufall war der richtige. Und das war ein wahnsinniges Glück. Es war vielleicht auch die Zähigkeit, erstmal 24 aufzusuchen oder versuchen, Termine zu kriegen. Viele haben mich gar nicht empfangen, haben gleich abgesagt. Und der 25. war der richtige und auch durch einen Zufall, weil der sein Folgetermin ist ausgefallen. Dadurch hatte der arme Mann Zeit und hat mich nicht sofort rausgeworfen. Ja, und ich, das war in Mainz beim ZDF und ich habe gesagt, ich bin sowieso in der Gegend, was natürlich nicht stimmt. Ich bin extra von Berlin angereist für 10 Minuten, die mir Zeit genommen.
Ich bin in der Gegend.
Genau. Und dann wurden aus den 10 Minuten 2 Stunden. Und dann sagte er, schicken Sie mir mal eine Belegarbeit. Ja, und da hatte ich eben diesen Film, den ich bei Kieslowski gemacht habe, mit 35 Regiefehlern. Den wollte ich ihm nicht schicken. Und habe dann stattdessen, ich hatte im Knast, hier in Tegel, Berlin-Tegel, hatte ich eine Theatergruppe, Knast-Theatergruppe. Und hatte da eine Kamera eingeschleust. Ja, weil das ziemlich, wir sind dann zensiert worden, das war so ziemlich für die Anstaltsleitung, ich fand es gar nicht so provokativ, aber für die Anstaltsleitung war es absolute Provokation, weil wir Drogenschmuggel und natürlich waren Beamte beteiligt. Ja, und das darf man nicht zeigen. Ja, jeder weiß, dass es so ist, aber das durften wir damals nicht zeigen oder sollten es nicht zeigen. Und ich habe eine Kamera eingeschleust und habe es einmal bei der Generalprobe in der Fassung aufgenommen. Allerdings mit einer Einstellungsgröße. Ja, 90 Minuten oder 100 Minuten, ich weiß nicht mehr, wie lang es war. Eine Einstellungsgröße, also man konnte jetzt wirklich nicht von dem einen Film behaupten, dass ich jetzt der begnadete Filmemacher bin, weil ja, Ton war nicht besonders.
One-Taker. Ja,
genau. So, und das habe ich ihm dann zugeschickt. Aber erstaunlicherweise hat er gesagt, wissen Sie, sowas hat noch nie jemand gewagt, mir 90 Minuten eine Einstellungsgröße zu verkaufen. Irgendwas muss ja bei Ihnen dran sein. Ja, ich weiß nicht, ob ich es durchkriege. Ich hatte eben das Drehbuch geschickt, ein Treatment von Winternachtstraum. Und dann schauen wir mal, was der Programmdirektor sagt. So, und dann war ich natürlich am Zittern, weil er dann in Urlaub ging, wie es dann immer so geht. Und dann erreichte ich ihn nicht, dann hat er sich nicht gemeldet. Dann dachte ich, das kannst du jetzt vergessen. Und dann rief ich irgendwie nach 8 Wochen an und dann sage ich, ja, das ist doch durchgegangen. Hatte Ihnen das niemand gesagt? Dann sage ich, nein, aber es ist eine schöne Nachricht.
Wie viel Zeit hattest du dann, das umzusetzen? Ich finde es gerade ganz spannend, weil auch, wie sich auch so ein bisschen die Branche, der Markt sich verändert. Deswegen, also jetzt weil du hast ja gesagt, du hast es nicht gewusst, dass es durchgegangen ist. Wie viel Zeit hattest du denn jetzt für die ganze Produktion? Trotz nochmal 2 Jahre?
Also ich muss dazu sagen, der Grundlage war ein Theaterstück, was es schon gab. Also es war für eine Erzählung eigentlich, also dokumentarisch über eine Schauspielerin, die Jüdin war und eigentlich ihr ganzes Leben, nachdem sie im Dritten Reich nicht mehr auftreten durfte, nach Krieg hat sie sich nicht mehr getraut. Und ich habe sie entdeckt in so einer Laienspielgruppe und habe ihr eine Rolle auf den Leib geschrieben. Und damit ist sie da aufgetreten. Also vorher war es so, dass sie in Görlitz gerne auftreten wollte. Und da hatte ihr Ehemann, musste damals noch den Vertrag unterschreiben. Der hat nicht unterschrieben, weil er auch Schauspieler war und keine Rolle bekommen hat. Und dann durfte sie, das war die Idee, eben, du kommst nach Görlitz, also ich spiele Schicksal. Und sie ist dann am Lebensende, hat sie den großen Auftritt in Görlitz tatsächlich. Und der Film erzählt die Proben und den späten Triumph, der eigentlich zu spät ist, weil sie 83 war und Parkinson. Aber sie hat es geschafft und sie steht da zitternd auf der Bühne und kriegt stehende Ovationen. Also eigentlich eine sehr herzanrührende Geschichte. Und da war gar nicht so die Frage Vorbereitung, weil ich hatte die Schauspielerin, ich hatte das Stück. Es war mehr die Frage, das Risiko, schafft sie das? Also mit Parkinson, das ist ja so eine Schüttellähmung und es geht auch dann irgendwann auf die Konzentration. Und sie war schon sehr überfordert und beschimpfte mich. Also es war auch, ich komme in dem Film auch vor, weil sie mich gnadenlos fertig macht. Ja, wer bist du überhaupt? Was magst du? Und was machst du mit mir? Und dann kommt sie nicht zu den Proben. Also insofern, das Drama kommt auch von ihr. Und dann hatten wir das, ich muss sagen, mit damals unfassbar viel Geld vom Fernsehen, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, bekamen 400.000 D-Mark damals noch, also heute mehr als 500.000 Euro vom Fernsehen für meinen ersten Dokumentarfilm. Ja, unvorstellbar. Ja, gut, wir haben mal Film gedreht, das war alles etwas teurer. Aber dann kam noch ein bisschen Filmförderung drauf. Und also insofern hatte ich wahnsinnig Glück, muss ich sagen. Also, dass ich dieser 25. Redakteur, dann einfach es geschafft hat, mich durchzusetzen. Und dass ich ab dann 3 Filme mit diesem riesen Budget machen konnte für einen Anfänger.
Ja, ja.
Und dadurch sowas ja wie erste Handschrift ausprobieren konnte. Was geht denn? Wie kann es gehen? Ja. Und dann für Balagan, den nächsten Film, bekam ich einen deutschen Filmpreis. Dann war es einfach schon mal einfacher, weil das Geld war.
Ja,
also
ja.
Filmpreis heißt ja immer, dass da eine bestimmte Summe für eine neue Produktion, das waren damals 700.000 D-Mark und die habe ich zum Teil schon in die Spielwütigen gesteckt dann. Und also insofern.
Ich war gerade von Glück und ich gleichzeitig überlege gerade, ist es die Beharrlichkeit oder ist es Glück gewesen? Es klingt ja bei dir gerade so, als ob, wenn du hätte jetzt der 25. nicht zugesagt, wärst du vielleicht zum 26. gefahren.
Das ja, aber weißt, es sind ja Zufälle auch. Also ich glaube, das ist interessant. Ich glaube, im Nachhinein sieht es alles so linear aus. Ja, Fall war hartnäckig und hat an allen Türen gerüttelt, bis er reinkam. Aber ich denke manchmal, im Film hätte mein Leben komplett anders verlaufen können. Ja, und das war, ich habe es mal so rekonstruiert, es hing eigentlich an der Postkarte, die ich abgeschickt hatte, ohne Porto. Ja, so. Dadurch bin ich Filmemacher geworden, ja. Nein, es war so, dass ich, also dieses, der Film Winternachtstraum entstand ja aufgrund eines Theaterstücks. Mhm. Und ich hatte eine Regisseurin, die eingeladen zu dem Knast-Theaterstück. Und war mir aber unsicher, ob ich hatte eine bestimmte Anzahl von Gästen und dachte, ja, soll ich die jetzt noch einladen? Dafür kann ich jemand anders nicht einladen. Hatte eine Briefmarke zu wenig und hatte bei ihr dann keine Briefmarke draufgeklebt. Und war einfach die Frage, kommt dieser Brief an oder kommt er nicht an? Und er kam an und sie hat mich dann eingeladen, dieses Theaterstück zu machen, woraus der Film entstanden ist. Ein Zufall. Und der zweite, ich wollte ja eigentlich, habe Psychologie studiert und wollte promovieren. Und hatte mich zeitgleich mit, also ich hatte schon eine Stelle angeboten bekommen und praktisch einen schönen Raum in der Limonenstraße unterm Dach, wo ich dann, ja, und gleich gut Geld verdient, schöner Park davor, schöner Ausblick, ein Doktorvater, der anfänglich von mir total begeistert war und mich so wie sein Sohn quasi aufgenommen hat. Und dann haben wir uns total überworfen, ganz schnell, ja, und dann war die Stelle weg. Also ich stand quasi vor dem Nichts. Und ich denke, diese beiden Zufälle, ja, und das war eine Mini-Entscheidung, die zu diesem Zerwürfnis geführt hat, da hätte ich mich eigentlich auch anders entscheiden können. Und das, deswegen meine ich, ich glaube, das Spannende ist ja das eine, wie du sagst, sicher Hartnäckigkeit, dranbleiben, nicht aufgeben. Und das andere sind wirklich Zufälle, die anders hätten, wenn der Postbote einfach gesagt hätte, nach Porto, ja, und der Brief nicht angekommen wäre.
Ja, stimmt, ja.
Ja, der hat ihn aber einfach, die Postkarte einfach eingeworfen. Mhm. Ja, die hätte nie nach Porto bezahlt. Ja, ja. Ja. Wäre nicht gekommen. Ja, manchmal hängt es an sowas.
Wie sagt man, das Leben schreibt die schönsten Geschichten. das zeigt es mal wieder. Du hast ja recht spät dann nochmal, weil du gerade davor von deinem ersten Kurzspielfilm gesprochen hattest, der 14 Minuten lang ging, hast du recht spät, ich glaube 2010, Wer, wenn nicht wir gemacht?
Das ist auch ein guter Titel. Wer, wenn nicht ich? Ja.
Beharrlichkeit, ne? wer nicht wir gemacht gehabt, kommen wir auch so ein bisschen in die Richtung des Dokumentarfilms, auch, also auch so ein bisschen der Frage der Form. Wie kam es zu dem Spielfilm? Und dann die darauffolgende Frage, aber die werde ich auch gerne nochmal wiederholen, ist, wie du auch entscheidest, welche Form du für deine Geschichten wählst. Also warum ein Spielfilm, warum ein Dokumentarfilm?
Also erstmal war es für mich immer so, dass dadurch, dass ich vom Theater komme, war die Inszenierung nie was komplett fern war. Ja, ich habe mich immer für Schauspieler auch interessiert. Also Balagan war eine Schauspiel-Theatergruppe in Israel mit einem Palästinenser. War also das Schauspiel und die Umsetzung der ja, sehr persönlichen Fragen, was das Land, die Herkunft, Identität, Unterdrückung, Holocaust, also das eben aus palästinensischer Sicht und aus israelischer Sicht und das eben in einer inszenierten Form zu verarbeiten. Und das heißt ja auch immer, ich denke auch im Dokumentarfilm über Gestaltungsmittel nach. Ja, und deshalb ist der Sprung in den Spielfilm, man denkt immer, das sind zwei komplett unterschiedliche Welten. Ja, weil im Spielfilm werden die Schauspieler bezahlt und haben den Schutz der Rolle. Und im Dokumentarfilm gibt es den Schutz der Rolle nicht. Also ganz wesentlicher Unterschied. Also da ist es ja meist dann die Operation am eigenen Herzen. Ja, da ist ein Mensch im wahrsten Sinne des Wortes nackt, für den ich auch eine Verantwortung habe, unmittelbar, weil ich mit dem Film in sein Leben eingreife oder in das Leben von anderen um ihn herum. Aber deshalb war für mich der Sprung in den Spielfilm jetzt probiere ich mal was komplett Neues aus. Die Frage, warum dann Spielfilm und vorher in Anführungsstrichen nur Dokumentarfilm, das hat ganz viel mit den Möglichkeiten und Freiheiten des jeweiligen Genres zu tun. Das heißt, manchmal verbietet sich der Dokumentarfilm einfach deshalb, weil ich die Protagonisten nicht bekomme. Ja, also beispielsweise einen Film, den ich davor gemacht habe, Der Kick, war ein Theaterstück zu einem Neonazi-Mord in Potsdam, 60 Kilometer von Berlin, also nicht so weit weg. Es hat mich alles sehr beschäftigt und aufgewühlt, weil ich die Gegend kannte. Und da dachte ich erstmal an einen Dokumentarfilm. Ja, und dann war klar, da sind weder die Familie des Opfers ist bereit, vor eine Kamera zu kommen, noch die Eltern der Täter im Dorf auch. Also haben mir alle die Tür zugeschlagen, wirklich vor der Nase. Oder haben nicht aufgemacht. Die Gardine wackelte, aber dann war es das. Oder haben mich bedroht. Nach dem Motto, drücke ich dir in dein Auge rein. Ja, also war richtig ein medialer Hass damals schon. Und dann war klar, okay, jetzt brauche ich eine andere Form. Und habe dann zusammen mit einer Dramaturgin, mit Gesine Schmidt, haben wir Aufnahmen gemacht, Tonaufnahmen, Audio. Und haben dann daraus wurde ein Theaterstück entwickelt mit zwei Schauspielern, die dann 19 Rollen spielen. Also vor dem Spielfilm dann 2011 gab es eben schon andere Annäherungen an das Fiktionale. Und das hat mir immer Spaß gemacht. Also ich fand das immer extrem spannend, ja, mit Schauspielerinnen zu arbeiten, die meine eigene Vorstellung überholen, also überholen im Sinne von mich überholen, rechts, ja. Also die etwas entwickeln, womit ich nicht gerechnet habe. Natürlich manchmal auch Dinge, die ich falsch fand oder ja, falsch im Sinne von falsch interpretiert, falsch ausgedrückt, mit zu viel Mitteln auf die Bühne gebracht und so weiter. Aber gut, da kann ich ja eingreifen, aber oft ist es dieses berühmte, der Schauder auf dem Rücken, ja, wenn du berührt bist, dann ist es ja eine körperliche Reaktion. Und das habe ich von Anfang an immer gesucht, auch diese Erfahrung mit Schauspieler, Schauspielerinnen zu arbeiten. Also von daher war das jetzt nicht so ein Sprung in eine komplett neue Welt, aber natürlich ist es anders, also mit einem riesen Team zu arbeiten, ja, was ja auch nicht unbedingt immer sein muss, aber in dem Fall, weil es ein historischer Film war, hatte ich da plötzlich 50 Leute am Set und mal 300, 500 Komparsen, ja, und das hat dann die andere Dimension. Das heißt, da ist es dann wieder wichtig, im konkreten Arbeiten mit den Schauspielern wieder Schutzräume aufzustellen, dass man die 50 Leute und auch mal die 500 Komparsen einfach vergisst und sagt, okay, jetzt geht's hier nur um das Spiel dieser zwei Menschen. Aber das hat mich, also dieses Pendeln zwischen dokumentarischen, hybriden Formen, Theater, Spielfilm, Hörspiel, also dass ich jeweils gesucht habe, was ist genau für dieses Thema die richtige Form. Und manchmal habe ich ja gewechselt, also bei Der Kick, diesem Stück über diesen Neonazi-Mord, war es ja erst ein Theaterstück und dann haben wir daraus dann den Film gemacht und dann ist noch ein Hörspiel entstanden. Dann habe ich ein Buch noch, habe ich weiter recherchiert, ein Jahr weiter recherchiert, dann ist ein Buch draus entstanden und erst dann hatte ich das Gefühl, jetzt kann ich loslassen. Jetzt habe ich das wirklich auf vier Ebenen ist es bearbeitet und auf den vier Ebenen versucht, ein Maximum an Qualität für dieses spezifische Medium dann auch rauszuholen. Und weil das ist immer für mich eine wichtige Frage. Es ist ja nicht nur ein Thema, sondern es ist ein Teil von mir.
Ja, das wäre ja auch so meine nächste Frage. Wie kommen die Geschichten zu dir? Also wo hast du das Gefühl, an welchem Punkt triggert dich das, dass du sagst, ich muss mich damit beschäftigen? Weil am Ende, genau wie du sagst, du beschäftigst dich ja nicht nur ein Jahr, zwei Jahre damit, sondern erstens für ein Projekt schon länger, aber dann sogar noch vielleicht sogar darüber hinaus, indem du sagst, hey, wir machen noch ein Hörspiel daraus, wir machen noch einen Film daraus, vielleicht kommt noch ein Dokumentarfilm aus dem Film, weil das noch irgendwie brennt in dir. Also wo kommen die Geschichten her und ab wann hast du das Gefühl, es triggert dich, dass du das behandeln musst?
Also erstmal, selbst wenn sie von außen kommen, ja, dass mir jemand sagt, wie bei Balagan, meinem zweiten Film, wo der Redakteur sagte, da kommt eine israelische Theatergruppe mit einem Palästinenser nach Berlin, wäre das was für sie? So. Und dann dachte ich, ja, aber jetzt ein Theaterstück abfilmen, das kann es nicht sein. Und dann kommt, muss erstmal eine Aneignung kommen. Ja, also es muss meins werden. Ja, also ich habe nie Auftragsarbeiten ausgeführt. Und da habe ich immerhin vom Produzenten eine Reise nach Israel bezahlt bekommen und habe gesagt, bevor die, also in Berlin werde ich das nicht drehen, ich will wissen, was treibt diese Schauspieler, Schauspielerinnen an und muss ins Land. Ja, und bin 4 Wochen dann durchs Land gereist. Ja, war unter anderem in Akko, wo diese Theatergruppe gearbeitet hat, aber bin auch so nach Jerusalem. Ich wollte erstmal das Land atmen und begreifen. Das war das erste Mal, dass ich in Israel war und in Palästina. Und dann gibt es tatsächlich einen Schlüsselmoment. Dann gab es einen Moment, wo ich wusste, ich muss den Film machen. Und ich hatte auch schon den Titel dann. Balagan ist nämlich das Chaos, ja, das innere, äußere Chaos. Und das war eine sehr eigentlich bewegende, schmerzhafte Szene auch für mich. Also ein Teil dieses Theaterstücks war in einem Museum in Israel, wo im Prinzip die Judenvernichtung dargestellt wurde und der Widerstand. Und die Führung machte der Palästinenser. Ja, also muss genau sagen, ein Palästinenser mit israelischem Pass. Und in dem Moment, als er erklärt das Modell von Treblinka, von einem Vernichtungslager mit seinem Zeigestock, und dann sagt er auf Hebräisch, er sprach dann Hebräisch, wurde mir recht und schlecht übersetzt, ja, heute haben wir das große Glück, einen Spezialisten für Vernichtung bei uns zu haben, einen Deutschen. Der weiß das ja alles viel besser, weil die haben sich ja sehr mit ihrer Vergangenheit beschäftigt. Und das wurde mir übersetzt und dann ging der Zeigestock auf mich und dann ging es um die Frage, warum dann diese Züge in der Kälte 3 Tage standen. So, jetzt fragen wir doch mal unseren Spezialisten. Und der Zeigestock und dann durch die Übersetzungsverzögerung, bevor ich überhaupt einmal hatte ich ein Kloß im Hals, bevor ich was sagen konnte, sagte er, ja, das sehen wir mal, wie gut die Deutschen sich mit ihrer Vergangenheit beschäftigt haben. Also er hat mich vorgeführt und dann sprang aber ein Israeli auf und dann, das war der Schlüsselmoment, den Film machen zu wollen. Er sprang auf und sagte, fuck off, du hast nicht das Recht, mit den Deutschen abzurechnen. Das ist immer noch unsere Sache. Geh nach Hause, es ist eine Frechheit, dass du uns den Holocaust erklärst. Ja, was hast du uns zu sagen? Ja, fuck off. Ja, und dann wusste ich, okay, hier passiert was, was relevant ist. Einmal, dass er mich angreift, dass er angegriffen wird. Ja, weil er mich angreift und das war sozusagen die Waschtrommel, ja, Balagan. Und in dem Moment wusste ich, ich muss diesen Film machen. Und diese Schlüsselmomente, weil danach hast du ja gefragt, diese Schlüsselmomente, die gab es eigentlich bei jedem Film. Ja, wenn ich die nicht habe, dann immer wieder sind Filme ja auch versandet, ja, weil es nicht wirklich eine innere Notwendigkeit gab, ja. Wenn ich die nicht gefunden habe, dann...
Aber auch so nach 4 Wochen? Also ihr bist ja schon 4 Wochen unterwegs gewesen.
Ja, ja. Ich habe immer wieder Projekte, die dann nicht realisiert wurden, weil ich dann doch irgendwo einen Zweifel hatte, müssen sie wirklich gemacht werden. Und dann sich ein anderes Projekt nach vorne geschoben hatte, wo ich wusste, dass es gemacht werden muss. Und also insofern ist es natürlich auch ein Privileg, dass ich tatsächlich die Filme, die diese Dringlichkeit hatten, die sind auch gemacht worden.
Ich meine, aber deine Dringlichkeit. Ne?
Meine, weil, im Sinne von innerer Notwendigkeit.
Genau. Ja. Nee, das ist schon spannend. Also am Ende ist ja auch so ein bisschen die Frage von Beharrlichkeit an dem eigenen, an dieser Idee oder auch loslassen zu können, zu sagen, die, also das ist noch nicht so dringlich. Oder
ja,
nicht.
Es gibt natürlich auch, ich hatte das jetzt gerade halben Jahr, dass ich merkte, der Zeitgeist geht gerade so dagegen, ja, dass ich ein Projekt in die Parkposition bringen musste, was ich sehr bitter fand. Da ging es im Prinzip um sehr junge Menschen, Startups, die weltweit fantastische Ideen haben gegen Artensterben, Klimawandel, innovative Ideen. Und da war einfach klar, wurde mir so vermittelt, hier in diesem unserem Lande, Klimawandel ist kein Thema mehr. Ja, sage ich, seid ihr irre? Das kommt mit einer solchen Wucht zurück. Ja, das, wie könnt ihr sowas sagen? Ja, das will doch im Moment niemand mehr hören. Ja, also es war eine Heizhammer und so weiter. Und dann sage ich, das ist ein falscher Opportunismus. Ja, wenn das raus in 3-4 Jahren, wenn der Film fertig wird, sollte eine Langzeitbeobachtung werden, ist es absolut der Film zur Stunde, sage ich euch jetzt. Ja, aber das können wir im Moment und wir müssen Eroberungszielgruppen berücksichtigen und Wachstumszielgruppen und da ist Klima überhaupt kein Thema mehr und so weiter. Das heißt, diese auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, diese Ausrichtung, nur noch nachfrageorientiert zu arbeiten und nicht mehr Themen zu setzen. Fatal, ja. Aber ich habe dann auch gesagt, bevor ich mich hier verkämpfe, ich habe angefangen zu drehen. Ja, also ich habe da schon 10 Drehtage schon gemacht. Und das ist sowas wie eine Basis. Und ich ziehe das einfach ein Stück in die Parkposition jetzt und komme damit wieder, wenn diese Talsohle überschritten ist. Und wir sind gerade noch in der Talsohle, ja. Was bitter ist, was absurd ist, muss nur einmal rausgucken. Aber von daher ist es nicht nur so, dass ich das selbst entscheide, sondern es gibt auch Zeitgeist. Mhm. Ja. Und ich hatte das auch früher, dass ich dann Glück hatte, zum Beispiel bei Balagan, den Film in Israel, ist mir am Anfang auch die Förderung, ich glaube, 1 oder 2 Förderungen haben gepatzt nach dem Motto, ja, jetzt muss doch mal Schluss sein, Israel, Palästina, das so muss das denn sein und also im Moment ist es doch nicht, gibt's ja auch andere Themen und immer wieder und dann Deutschland da noch mit drin und deutsche Schuld, ja, und dann passierten aber Anschläge, da waren Mölln und Solingen, ja, das waren 2 Anschläge, wo ich glaube, es war Türken wohnten in dem Haus und Brandanschläge. Und plötzlich hieß, das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Ja. Also das meine ich auch mit Zeitgeist und Opportunismus, dass es ganz schnell umschlagen kann. Ja. Und dass Themen, die gestern überhaupt nicht gehen, plötzlich nach vorne gerückt werden und umgekehrt Themen, heute uninteressant sind, dann morgen eben einen Wahnsinnsschub plötzlich kriegen. Und das ist ja für mich eine Energiefrage. Ja, wann platziere ich was? Und manchmal habe ich Glück, dass es richtig liegt. Und ich weiß es ja selbst nicht. Ja, also wenn ich einen Film mache, Beispiel Riefenstahl, letzter Film, über die NS-Propagandistin mit Olympia und Triumph des Willens. Dieser Film, als ich angefangen habe, haben wir 2 Förderungen nicht gekriegt. Nach dem Motto, diesen Film braucht niemand. Ja, jetzt war es der erfolgreichste Film der letzten 5 Jahre in den deutschen Kinos mit 140.000 Zuschauern. Und wir haben 48 Auslandsverkäufe in 48 Länder, habe ich noch nie gehabt.
Ja.
Aber dieser Film ist am Anfang nicht finanziert worden. Ja. Aber umgekehrt, Wer, wenn nicht wir, den wir kurz angesprochen haben, den Spielfilm, der nach dem Bader-Meinhof-Komplex rauskam und im Schatten. Die Leute hatten genug von RAF. Ja, und dann ist der irgendwie bei 80.000 hängen geblieben, was für einen 5-Millionen-Film nicht gut ist.
Ja.
Ja. Das heißt, das sind Dinge, die du vorher nie weißt. Also deswegen kann ich mich immer nur auf mich selbst verlassen. Ja, wenn ich sage, für mich ist es jetzt wichtig, muss ich wissen, warum ich das mache. Und dann, wenn der Film rauskommt, habe ich Glück oder Pech.
Wie bleibt man denn da so? Beharrlich ist das falsche Wort, aber vielleicht treu, sich selber treu, dass man halt irgendwie bei dem, also genau wie du sagst, ne, also eine Förderung sagt dir, es braucht keiner aktuell. Du musst ja trotzdem irgendwie für dich selber sagen, ich bin mir sicher, das Thema ist wichtig. Wir müssen das weiter umsetzen, vielleicht nicht jetzt sofort. Aber ich gehe immer wieder raus damit und sage, weil, genau, du hast vorher kurz davon erzählt, du musst hier auch deine Miete bezahlen, was auch immer. So, das heißt, es ist vielleicht gar nicht so einfach zu sagen, ich bleibe da beharrlich an diesem Stoff, obwohl du die 100%, also dein Gefühl sagt dir, das ist ein Thema, das bearbeitet werden muss.
Also es hängt tatsächlich mit dieser Initialzündung zusammen, dass ich mich dann in dem Prozess, wenn es schwierig wird, immer wieder erinnern muss an die Momente, wo ich, ja, plötzlich wusste, ich muss den Film machen. Mhm. Und den muss ich mir wieder herholen. Und das hat natürlich tiefergehend auch mit meiner eigenen Biografie, eigenen Geschichte zu tun. Also es sind ja oft Themen, die sich mit Gewalt auseinandersetzen. Also biografischer Gewalt, aber auch historischer Gewalt, ob das jetzt RAF ist oder warum beschäftige ich mich jetzt ausgerechnet mit einem Mord von Neonazis. Also gibt es schönere Themen, sage ich jetzt mal, als sich da reinzuknien über anderthalb Jahre, denen nachzugehen und da genau zu sein, was treibt Menschen dazu? Ja, warum, woher dieser Rassismus, diese Menschenverachtung von Menschen, die jetzt vorher durchaus jetzt nicht misshandelt wurden, ja, von ihren Eltern. Also es sind jetzt nicht Geschichten, wo man sagt, na, kein Wunder, das. Ja. So, aber wenn du fragst, woher kommt das, dann glaube ich, dann hat das viel mit eigenen Prägungen zu tun, eigene Auseinandersetzung mit meiner Familiengeschichte und der Notwendigkeit, persönliche, biografische Gewalt in Verbindung mit historischer genau zu betrachten. Ja. Ja, was sind Zeitläufe, die das begünstigen? Und also letztendlich begreifen zu wollen, und zwar nicht nur psychologisch, also auch sicher psychologisch, weil ich habe nun mal Psychologie studiert und mich interessiert, was Menschen antreibt, wie Menschen zu Entscheidungen kommen, warum sie etwas tun oder etwas nicht tun in einer ganz bestimmten Situation. Aber das immer im Kontext von auch Ökonomie, ja, sozialem Kontext, also sprich Gewalt nicht nur biografisch persönlich zu sehen, sondern auch immer im Kontext von größeren gesellschaftlichen Zusammenhängen. Und in dieses Ursachendickicht reinzukommen, also das, ich glaube, das verbindet die Filme. Und insofern ist es immer auch nicht nur ein äußeres Moment, sondern auch etwas, wo ich mich mit mir selbst in eine stille Auseinandersetzung trete, ohne dass ich im Film direkt darüber spreche. Ja, also es, wenn man jetzt überspitzt sagt, sind das auch Stellvertreter, an denen ich mich abarbeite.
Das bringt mich genau zur nächsten Frage, weil da frage ich manchmal, wie subjektiv und wie objektiv eben auch ein Dokumentarfilm ist oder auch sein kann, weil du auch von deiner eigenen Biografie erzählst, ne, dass da auch sehr viel vielleicht auch mit einbezieht. Dazu kommt aber auch die Vorbereitung vielleicht, die vielleicht das Ganze auch objektiver gestalten lässt, weil man einfach mehr, so mehr Inhalte man hat, so mehr man von dieser Situation weiß, dass man da einfach mehr weiß, dass man objektiver darauf schauen kann vielleicht. Aber trotzdem bleibt ja diese subjektive Haltung ja irgendwie mit drin. Deswegen frage ich mich gerade, wie viel subjektive Haltung steckt in so einem Dokumentarfilm und sollte ein Dokumentarfilm objektiv sein?
Ja, er kann nicht objektiv sein, es sind immer Erzählungen. Ja, also wie jetzt unser Gespräch, also du kannst da den Anfang ans Ende setzen oder in die Mitte und je nach Kontext, wenn Montage ist Erzählung und Erzählung ist Montage. Mhm. Das heißt, von der ersten Einstellung, schon vom Treatment, was schreibe ich auf, ja, was nehme ich aus einem Gespräch, warum nehme ich die eine Figur rein und die andere Figur nicht rein, ja. Es ist alles Erzählung. Du kannst aus einer Materialfülle, jetzt wie bei Riefenstahl, hätten wir 5000 andere Filme machen können. Mhm. Ja, und das Interessante ist ja dann, die Entscheidung zu treffen, welche ich, damit gehe ich in eine Haftung. Ja, also jeder, der diesen Film sieht, kann sagen, das ist unmöglich oder du gehst zu sehr in ein Verstehen, ja, und ohne dass du es willst, beabsichtigst, wird aus Verstehen Verständnis. Das heißt, du entschuldigst eine schuldige Figur wie Leni Riefenstahl, verwickelt in NS-Propaganda, weil du die Figur in ihrer Ambivalenz einfach sehr nah dir anschaust.
Ja.
Umgekehrt könnte man auch das Gegenteil sagen. Du gehst zu sehr in die Feier mit ihrer Ästhetik, weil du es musikalisch gehst du nicht dagegen.
Ja.
Ja, also du zeigst nicht, dass es ja hinter diesen schönen Bildern ist, steckt das Grauen. Das erzählen wir, aber wir gehen nicht immer sofort dagegen. Ja, also, und das sind ja alles Entscheidungen. Ja, und da, das heißt zwei Dinge. Einmal, ich werde immer angreifbar sein mit der Erzählung, weil ich auch sage, es ist natürlich meine Erzählung. Da steht ein Film von oder Regie und Buch, ja, und dann steht mein Name. Und das heißt, wichtig ist, glaube ich, die Transparenz, dann mich auch zu stellen Finde ich auch immer interessant. Ja, also auch durchaus manchmal überrascht oder auch verletzt zu sein, ja, wenn Kritik kommt, weil ich das natürlich anders sehe. Ja. Es ist nicht so, dass ich da mich mit Teflon einschmiere und dass es dann sozusagen nur an mir abprallt. Aber in dem Sinne, weil du fragst, objektiv oder subjektiv, natürlich ist das alles Erzählung. Es ist subjektive Erzählung, die auch anders hätte in jeder Einstellung, in jedem Montagemoment ganz anders hätte dargestellt werden können.
Wie wichtig ist dabei denn die Vorbereitung? Also vielleicht andersrum, wie bereitest du dich denn vor? Also ab wann sagst du, okay, jetzt bin ich bereit, die erste Klappe zu schlagen, gewisserweise?
Also genau. Das, was für mich wichtig ist, natürlich, ich muss Master of the Procedure sein. Also ich muss das Material kennen. Ja. Also es gibt ja andere Regisseure, Regisseurinnen, die spontan, also bei bestimmten Dingen, bestimmten Projekten, ist es ja auch gut, einfach reinzugehen. Und zu sagen, ich habe einen äußeren Ablauf, meinetwegen, ich begleite eine Kandidatin bei der Wahl. Ja, und dann habe ich sozusagen eine äußere Dramaturgie, weil die gibt mir, ist okay, du kannst mit der Kamera mitgehen bei 90% der Situation, 10% musst du draußen bleiben, aber 90% kriegst du. Und dann weiß ich, okay, der Film endet nicht bei den Hochrechnungen, sondern am nächsten Morgen, wenn sie es geschafft hat oder nicht geschafft hat. Da brauche ich mich nicht so vorbereiten, da muss ich nur das okay kriegen, Vertrauen aufbauen und wissen, in welche Räume gehe ich rein, wo muss ich vielleicht mir vielleicht noch Rechte holen. Solche Filme habe ich nur in Ausnahmefällen, vielleicht teilweise bei den Spielwütigen, ja, wo ich den Ereignissen folge. Da geht es um 4 Schauspielschülerinnen und einem Schüler, Prodromus, ein Mann, den ich über 4 Jahre folge. Ja, da ging es darum, bei den Spielwütigen Schauspielschule, schaffen sie es nicht, werden sie aufgenommen. Da ging es darum, Vertrauensräume aufzubauen, aber das ist dann mehr ereignisgetrieben. Ja, da muss ich natürlich was über die Figuren wissen, um vorher was zu Papier zu bringen, woher kommen die unterschiedliche Schichten, die eine kommt, polnische Migranten, Friseursalon, ja, und die andere gut bürgerlich mit einem schönen Haus vollgestellt mit Porzellan, teurem Porzellan. ja, das sehe ich allein durch die Bilder schon. Ja, der Dritte zeigt seine Vorspielrolle, Taxi Driver, und er schießt seine Eltern sozusagen symbolisch in der Szene, wo er sein Stück zeigt, die Passage, seine Rolle. Da geht es um Vertrauensräume. Auch das braucht Zeit. Aber es ist jetzt kein, ich muss jetzt nicht ein Jahr historisch durch ein Archiv mich wühlen. Oder wie bei Blackbox BRD, wo geht es um die Gegenüberstellung von einem RAF-Mitglied, Wolfgang Grams, und Alfred Herrhausen, einem Manager der Deutschen Bank, der mutmaßlich von der RAF ermordet wurde, wo ich wahnsinnig viel Zeit sowohl inhaltlich mich mit der RAF zu beschäftigen, mich mit der Deutschen Bank zu beschäftigen, was heißt Schuldenerlass für die Drittweltländer. Ich muss ja Gespräche dann führen, ja, mit Vorständen der Deutschen Bank, und wenn ich da herumstolpere und bestimmte Fachausdrücke nicht kenne, bin ich nicht auf Augenhöhe. Dann behandeln mich einfach auch wie ein Deppen. Und das heißt, da muss ich inhaltlich mich reindenken und Vertrauensräume aufbauen, was in dem Fall 4 Jahre gedauert hat. Ja, also ein extrem langer Vorlauf, weil es einfach nicht funktioniert hat, weil es immer wieder einbrach. Also von daher, ja, erstmal brauche ich eine Sicherheit. Will ich eine Sicherheit haben, was die Vertrauensräume angeht und auch was mein Wissen angeht. Ich muss genügend wissen, dass ich die richtigen Fragen stelle und mich mit den ersten Antworten nicht begnüge. Ja, sonst kann mir jeder irgendwas erzählen.
Was ja dann vielleicht auch wieder hilft, dass es nicht hilft, in Anführungsstrichen, dass diese Subjektivität, die man mit reinbringt, jeder mit reinbringt, auch ein wenig aufgelockert werden kann, weil du ja dadurch halt mit mehr Wissen halt über den ganzen Komplex, in der Regel ist ja vieles nicht schwarz-weiß, und dementsprechend, genau wie du sagst, anders in die Fragen gehen kannst, anders in die Gespräche gehen kannst und vielleicht auch anders in den Schnitt gehen kannst.
Ja, Das Schnitt ist dann nochmal eine andere Frage. Klar ist, wenn ich Master of Material bin, weiß ich, okay, da habe ich noch die Passage, da habe ich noch das Archivmaterial, das passt fantastisch dazu. Das ist ein gutes Sprungbrett, das nennen sie immer Trampolin. Das ist eine starke Ausgangsszene, dann kann ich mit der Energie dieser Szene gehe ich ins Schwarzbrot, dass ich ganz kurz erkläre, um was ist Schuldenerlass. Mhm. Ja. Nicht, dass ich jetzt einen Kommentar reinsetze, aber ich habe Protagonist X, der es in drei Sätzen fantastisch zusammenfasst. Ja. Ja, so. Das ist auf jeden Fall dann von Vorteil. Und das andere ist ja meine eigene Neugierde. Ich glaube, der Motor ist auch tatsächlich in Welten vorzudringen, die nicht meine sind. Ja, also ich stand öfters schon mal vor diesem gläsernen Turm der Deutschen Bank und dann ist es ja irre, jetzt kannst du da reingehen und mit allen wichtigen Leuten, ich habe immer die Bedingung gestellt, 2 Stunden Vorgespräch und 3 Stunden Gespräch, wenn wir drehen. Ja, und normalerweise ist es so, dass die Presseabteilung kriegt einen Fragenkatalog, dann sagen die, die Frage ist legitim, die nicht, die streichen wir, die können sie noch stellen. 12 Minuten. Ja, dann kannst du vorher aufbauen, kriegst 12 Minuten, machen die ihre Statements. Und ich habe durchsetzen können, dass sie keine Fragen vorneweg bekommen, dass wir 3 Stunden Zeit haben. Und das hat sich bewährt, weil in der ersten Stunde kommen Statements. Ja, das, was du erwartest. Und irgendwann werden sie emotionaler. Und das ist meine Aufgabe. Also ich muss eigentlich Menschen dazu bringen, dass sie das, was ich frage, dass es ein Denkprozess ist. Ich möchte ihnen beim Denken zuschauen. Und Denken ist nichts Lineares. Da kann eine Pause sein. Und das sind die größten Momente. Ja, wenn ich jemand zuschauen kann, wie ein Gedanke versinkt, dann hast du 10 Sekunden Schweigen. Du weißt nicht, warum schweigt er jetzt. Ja. Und dann plötzlich greift er was auf und du merkst, es entsteht in dem Moment. Und dann hast du kein Talking Head mehr. Dann geht es nicht um Informationen, sondern dann hast du genau den Moment, wo es dir den Rücken rauf und runter läuft. Und das sind die Momente, weil ich da vorher bei Schauspielern davon sprach, das sind die Momente, die ich suche, weil dann berührt es mich. Und wenn es mich berührt, kann ich davon ausgehen, dann wird es später im Kino genauso sein beim Publikum. Und solche Momente kann ich herstellen durch Vertrauensräume, durch Zeit, durch nicht Informationen abfragen, sondern Denkprozesse anstoßen und eine unglaubliche Gelassenheit muss ich ausstrahlen. Wenn ich die Gelassenheit nicht habe, wie soll mein Gegenüber, der liefern soll, denken, dass er jetzt Zeit hat? Ja. Ja? Vor allem, wir haben dann teilweise noch auf Film gedreht, wo du denkst, um Gottes Willen, ja, 10 Minuten ja. Kostet wieder, ja, und du hast ja vom Produzenten, kriegst du dann Maximum an Material, was du verbrauchen darfst. Ja, und denkst, oh je, die kommt ja einfach nicht auf den Punkt. Was ist denn jetzt los? Ja. Aber das darf ich ihr nicht zeigen, sondern ich weiß, die braucht jetzt einen Anlauf. Ja, weil sie gleich darüber reden soll, wie sie erfahren hat, dass eine Bombe ihren Mann in den Tod gerissen hat. Dann kann ich nicht sagen, jetzt kommen Sie mal auf den Punkt. Jetzt reden. Wie war denn das mit der Bombe? Wann kam der Anruf? Wann haben Sie Ihren Mann gesehen? Wie war das da, als Sie die runter sind zum Autowrack? Ja, jetzt erzählen Sie nochmal. Ja, war doch interessant. Nein, ja, so stimmt. Natürlich nicht.
Ja. Denn genau, aber das führt mich auch zu dem Gedanken, weil es ist ja besonders bei dem Dokumentarfilm ja auch hier der Unterschied vielleicht zum Spielfilm. Beim Spielfilm hast du ein festes Drehbuch, zum Teil, nicht immer, aber eher. Und beim Dokumentarfilm gehst du ins Gespräch, also du hast ein Drehbuch, aber du gehst dann ins Gespräch und schaust dann am Ende ja auch so ein bisschen, was rauskommt. Hattest du schon mal in deinem Prozess auch die Situation, wo du merkst, es geht denn doch in eine ganz andere Richtung als das, was eigentlich die Idee war für die Geschichte, also was dich vielleicht auch reizt an der Geschichte, was ja auch vielleicht passieren kann in der Recherche, in der Arbeit an dem Stoff, dass da der Moment kommt, so, ich hatte eigentlich ein ganz anderes Gefühl, mit dem ich reingegangen bin, ein ganz anderes Hauptthema, aber jetzt merke ich gerade, dass das viel interessanter ist.
Ja, also das sind ja, ich sage immer Häutungen, ja, im Prozess, die mal von mir kommen, mal aber auch außen gesteuert. Also Beispiel Blackbox BRD, also diese Gegenüberstellung, die es am Ende dann wurde zwischen einem RAF-Mitglied und Alfred Herrhausen, Chef der Deutschen Bank, Opfer der RAF. Das war anders geplant. Ja, ich wollte ursprünglich nur in Anführungsstrichen ein 3 der dem RAF-Terror verbundene nahestehende Menschen begleiten, ja, porträtieren. Der eine war tot, das war Wolfgang Grams, mutmaßlich erschossen. Die anderen sagen Selbstmord, Bad Kleinen. Die zweite war Birgit Hogefeld, das war sagen, seine Freundin, die lebenslänglich bekommen hat mit besonders Schwere der Schuld. Also der eine tot, die zweite lebenslänglich und der dritte war ein Aussteiger, Christoph Seidler. Und dann hat sich sehr schnell herausgestellt, also schnell ist gut, nach über einem Jahr, wir haben schon gedreht, dass Christoph Seidler das nicht will, ja, weil er über den Verfassungsschutz rauskam. Ja, der Verfassungsschutz hat ihm da rausgeholfen, wenn man so will. Und die haben ihn wohl dringend abgeraten, mit mir einen Film zu machen. Ja, das hat er sich aber dann erst, oder der Verfassungsschutz hat sich das erst nach anderthalb Jahren überlegt. Mhm. So. Dann soll das ein Porträt sein, Gegenüberstellung von zwei Frauen, nämlich Birgit Hogefeld, RAF-Mitglied, und Traudl Herrhausen. Ja, dann hat sowohl Traudl Herrhausen gesagt, als auch Birgit Hogefeld, no way, wollen wir nicht. Das war dann nach weiteren anderthalb Jahren. Ja, das heißt, ich habe 3 Jahre an etwas gearbeitet, was sich dann erstmal als nicht realisierbar herausgestellt hat. Was natürlich sehr bitter war, weil Birgit Hogefeld dann Briefe verschickt hat über ihre Anwältin an alle Protagonisten, Protagonistinnen, die ich schon aufgesucht habe und vor mir gewarnt hat. Yeah. Also es war klar, jetzt wird's schwierig. Yeah. Ja, und der Produzent hatte schon gesagt, komm, Andres, gib's auf. Und
ihr hattet auch schon gedreht auch, ne? Also ihr hattet schon.
Wir hatten schon gedreht, ja, also in der Anfangsphase. Genau. Ja. Und dann war die letzte Option, den Film über zwei sich gegenüberstehende Tote zu machen, nämlich Wolfgang Grams, RAF-Mitglied, und eben Alfred Herrhausen. Und das war auch immer noch extrem schwierig, weil Birgit Hogefeld warnte und Traudl Herrhausen sagte auch am Anfang, sie will keine Gegenüberstellung. Und der Film ist dann realisiert worden nach genau 4 Jahren Vorbereitung. Ja. Ja. Und das ist ja eine Zeit, die dir auch niemand bezahlt. Ja, also wir bekamen so eine Anschubsfinanzierung. Und das sind dann auch durchaus auch finanzielle Engpässe, weil parallel habe ich die Spielwütigen gemacht, den Film über die 4 Schauspielerinnen an der Ernst Busch. Ging der Produzent, war immer kurz vor dem Konkurs. Es waren 2 Produzenten, 2 unterschiedliche. Habe ich da nichts bekommen. Und durch diese lange Vorbereitungszeit bei Blackbox BRD hat sich das natürlich alles erstmal nicht ausgezahlt, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann war auch da wieder vielleicht, wir haben am Anfang ja über Beharrlichkeit und Glück gesprochen, dass der dritte Anlauf bei Blackbox BRD dann sich hat realisieren lassen und der Film dann einfach sehr erfolgreich war und ich auch Preisgelder bekommen habe wieder und Deutscher Filmpreis, Europäischer Filmpreis, also es war, der ging dann durch die Decke, ja, und das hat mich gerettet, ja, aber das ist dann auch Glück, weil auch da am Anfang mir ganz viele sagten, Andres, das Thema ist durch. Also du mit deiner RAF-Besessenheit, also guck mal, 20 Jahre Deutscher Herbst, also Deutscher Herbst war der Tod von Andreas Bader, Gudrun Enslin, Ulrike Meinhof in Stammheim im Gefängnis und die Ermordung von Schleyer, Arbeitgeberpräsidenten durch die zweite Generation der RAF. Das war, da gab's im Fernsehen rauf und runter halt die 20 Jahre. Ja, klar. Jubiläum darf man nicht sagen. Also ja, also nach 20 Jahren, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Und jetzt kommst du mit der Fußnote, mit der dritten, letzten Generation, das interessiert niemand. Und in dem Fall ist es ja auch Glück gewesen, was gerade, dass es der erste Film war, der, wo es gelungen ist, beide Seiten, Täter- und Opferseite, in einen Film zu bringen. Und das war neu. Ja. Das hatte vorher noch niemand geschafft und zwar nicht deshalb, weil vor mir Leute das nicht richtig angegangen haben, sondern die Zeit läufte. Es war möglich, die RAF hatte sich aufgelöst 1998 und zum ersten Mal war ein Mühdistanz, dass jemand wie ich von außen kommen konnte, ohne dann von der einen oder von der anderen Seite, sag mal, was wagst du denn, welche Frechheit ist es jetzt von der Opferseite, dass die Täter sich hier ausmehren dürfen, die immer noch weil das nicht aufgeklärt war, bis heute übrigens nicht, frei herumlaufen und dann kommen irgendwelche Kumpanen oder andere, die sich da ausmehren und davon reden, im Sinne von Mao, ein bestrafen, eine Million erziehen, ja, und man darf solche Menschen, muss man, in, die ermordet werden, nur in ihre Funktion sehen. Also solche Sätze sind da gekommen, ja. Und ich verstehe das, dass es eine Provokation ist und umgekehrt für die, sag mal, Sympathisanten der RAF war es auch eine Provokation, jetzt vermenschelst du die Täter und die Witwe darf da weinen und jeder identifiziert sich und die politischen Zusammenhänge werden nicht richtig ausgeleuchtet. Es war für beide Seiten eigentlich ein No-Go, aber es ist gelungen trotzdem. Und das war neu und deswegen war der Film dann sehr erfolgreich, was ich vorher nicht wusste.
Ja. Ich meine, du erzählst gerade von auch so einer langen Produktionszeit, auch von so einer Unsicherheit, ne? Du hattest ganz am Anfang auch von dem Thema Zeitgeist gesprochen, ne? Wo ja auch ein Redakteur zum Beispiel ja auch oder eine Redakteurin überlegt, ne? Macht es Sinn, den Film umzusetzen? Ja, nein, jetzt oder später. Wir sind ja, ich meine, du hast ja jetzt auch Erfahrung über die letzten 35 Jahre, 40 Jahre, was jetzt Dokumentarfilme umsetzen in Deutschland angeht. Wo siehst du denn jetzt vielleicht auch Aufgaben vielleicht für den Fernsehmarkt, für den Filmmarkt, wenn es um den Dokumentarfilm geht? Weil das, was du gerade ansprichst, ist ja super schwierig, sowas umzusetzen. Ne? Weil es braucht seine Zeit, um auch seine Wahrhaftigkeit zu haben, seine Haltung zu haben. Auf der anderen Seite haben wir eine, in Anführungsstrichen, Industrie, die eben auch solche Formate möchte, aber auch in deren Korsett oder in dieses Format gepresst haben möchte. Wie schafft es, also ich meine, du schaffst es vielleicht jetzt mit deiner Erfahrung und deinen Werken weiterhin halt solche Filme so umzusetzen. Hast du das Gefühl, junge Menschen kriegen das auch noch hin, also junge nachkommende Regisseurinnen, Drehbuchautorinnen, die Dokumentarfilmarbeit gestalten möchten? Ist das noch so möglich?
Also das ist, wird immer schwerer, tatsächlich. Also weil das Fernsehen einmal von den Budgets nicht wächst, was de facto heißt, es wird weniger Geld. Ja, es zugleich thematisch engt es sich stark ein auf True Crime. Ja, also auch bei Netflix, auch bei anderen Plattformen. Hast du ja entweder Star-Porträts, also sprich Sport, ja, Showbusiness, was auch immer. Also das geht, ja, und das geht dann auch relativ gut finanziert. Aber alles, was ins Offene geht, also so ein Film wie Die Spielwütigen, wo ich sage, ja, in 4, 5 Jahren, in 6 Jahren kriegt ihr dann einen Film, ja, wenn du dann noch ein Jahr Schnitt. Dann sagen die natürlich, wir wissen ja gar nicht, ob es dann die ARD oder das ZDF noch gibt. Ja, wir können doch jetzt nicht in 6 Jahren einen Film planen. Ja, das heißt, sowas, diese Freiheiten, es war auch bei mir mühselig, muss ich dazu sagen. Es war, zwischendrin brach das alles ein, weil da auch eine Umstrukturierung mit dem ZDF gerade stattgefunden hat. Und dieser besagten Redaktion, die Mittel entzogen wurden und ich erstmal tatsächlich in der Mitte, brach das Rückgrat bei diesem Projekt. Wir haben es dann wieder bandagieren können. Aber heute wäre es unmöglich oder fast unmöglich. Also muss dann eben zum Beispiel Referenzgelder reinstecken von einem anderen Projekt. Und das ist natürlich auch für einen Produzenten immer ein Risiko, weil die einfach fast alle Produzenten hier wenig bis keine Polster haben, finanzielle Polster. Was bedeutet, dass sie eben nicht in Vorbereitungen, in Vordrehs Geld investieren können. Und also teilweise haben sich jetzt im Kinobereich die Bedingungen verbessert, also durch Referenzgelder und jetzt soll ja auch eine bessere Nachwuchsförderung kommen, Kuratorium, also die finanziell besser ausgestattet sind, um auszugleichen das, was das Fernsehen eigentlich an, ja, es ist wie ein Trichter, der immer enger wird, wo immer weniger, es gibt ein paar Freiräume, noch kleines Fernsehspiel, aber sonst dann ganz stark bei den dritten Programmen Regionalfaktor, also der RBB, der sich Heimatsender jetzt nennt, ja, also wenn du dann sagst, aber mich interessiert vielleicht, was in Mecklenburg-Vorpommern stattfindet. Ja, Moment, das ist über die Grenze. Ja, geschweige denn Lissabon oder Vladivostok oder in Afrika oder wo auch immer, was hat das hier mit Heimat zu tun? Ja, also eine ganz starke thematische Verengung, erstens. Und zweitens mit immer weniger Budgets. Ja, also wo sich sagen die Haushaltskrise unmittelbar auswirkt, dass der RBB jetzt eben dann eher in Landesstudios investiert, Landesberichterstattung, Journalismus. Aber das, wenn ich mir jetzt, ich bin im Rundfunkrat hier im RBB, das, da kriege ich es ja direkt mit, was jetzt Begriffe wie Innovation, Nachwuchs, Risiko, die suchst du vergeblich. Ja. Und das ist, ich meine, ich probiere immer im Kleinen, wo ich kann, zu sagen, das geht so nicht. Ihr arbeitet systematisch an eurer Selbstabschaffung. Ja, wenn ihr nicht ins Risiko geht und neue Formate ausprobiert. Diese Strangulierung von Vorgaben, ja, die jegliche künstlerische Handschrift erstickt. Wenn ihr nicht davon abrückt, macht ihr Einheitsware, die es überall gibt. Ja, und dies, wo dann, was True Crime angeht und Starporträts, dann ist natürlich Netflix noch besser, weil sie einfach mehr Geld in die Hand nehmen. Ja, und da kriegst du halt dann das Archivmaterial, kannst es finanzieren, was du bei den Öffentlich-Rechtlichen eben nicht finanzieren kannst, wenn du, sage ich jetzt mal, Starporträts historisch, was, oder jemand, der auch schon mal vor 30 Jahren öffentlich wirksam war und einfach willst entweder den Niedergang zeigen oder dass der sich immer noch hält oder wie auch immer. Das bedeutet ja Archivmaterial. Ja. Archivmaterial ist schweineteuer. Weltrechte 15 Jahre, du zahlst dich dumm und dämlich. Ja. Und das geht, das wird ja alles wegfallen. Ja. Und ich glaube, da geht es für mich darum, das Schlimmste zu verhindern und eigentlich zu ermutigen, deshalb mache ich ja diese Masterclass an der DFFB, zu ermutigen, dass es geht. Natürlich gibt es da immer wieder tolle Beispiele von Regisseuren, Regisseurinnen, die da Marksteine setzen, die über den Tag hinaus einfach ja Handschrift entwickeln. Und das muss das Ziel sein, weil wir brauchen ja diese Filme. Ich nenne sie Rastplätze der Reflexion. Ja, also wo du die Zeit einfach mal sehr genau anguckst, was da gerade passiert und an einem Punkt, wo sich in diesem Wassertropfen die Welt spiegelt, ja. Aber dann musst du diesen Wassertropfen halt sehr genau anschauen. Ja. Das kostet Zeit, das kostet Einsatz, das kostet Mühe. Und natürlich ist es so, wenn, das sehe ich bei den Studierenden, wenn die dann noch 3 Nebenjobs machen müssen, dann können sie nicht mit dem Fokus an einem Projekt arbeiten. Ja. Und dann dauert es länger oder sie verzetteln sich zwischen 2 anderen Sachen, weil sie dann ausbalancieren müssen, irgendwo Gelderwerb. Und das heißt nicht, dass nicht trotzdem tolle Projekte entstehen.
Aber es ist mühselig, ja.
Es ist mühselig, genau.
Und das bringt mich auch so ein bisschen zu dem Punkt, wir kommen langsam so zum Ende, auch über die Sichtbarkeit des Dokumentarfilms auch in der Gesellschaft, weil genau wie du sagst, wenn jetzt natürlich auch diese Räume kleiner werden, dann fehlt ja vielleicht auch so die, ich meine, wie du schon meintest, ne, True Crime, ich habe das Gefühl, True Crime läuft immer noch ganz gut, ne, dass viele Leute irgendwie den Bereich des Dokumentarfilms sich gerne anschauen. Aber wenn halt genau solche andere Filme oder andere Dokumentarfilme keinen Platz mehr finden, also auch vielleicht auch so Themen zu erwecken, über die man sich sonst nicht, mit denen man sich sonst nicht beschäftigt hätte, was ja so ein Dokumentarfilm macht.
Ja, und mit einer eigenwilligen Form. Das eben auch, sage immer, Reservatenschutz fürs Essay. Ja, also wo ich einem Filmemacher beim Denken in Bildern zugucken kann, beim Reflektieren von Wirklichkeit, also im Sinne von Harun Farocki, im Sinne von Chris Marker, Sans Soleil, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, immer noch einer der größten, tollsten, interessantesten Dokumentarfilme, die sich mit Wirklichkeit, mit Bildern, mit Weltgeschichte auseinandersetzen, zeitlos. Ja.
Ist dieser Bereich vielleicht zu YouTube übergewandert?
Nein. Nein? Leider nicht, weil, also vielleicht kennst du Filme, die diese Qualität haben, weil ich glaube, selbst bei YouTube, du musst ja, wenn du mit Bildern von anderen arbeitest, gut, du kannst es sozusagen einfach sagen, I don't give a fucking shit und dass ich hier irgendwelche Rechte erwerbe. Also klar, subversiv geht, aber früher oder später, du hast ja, sagen, ein Bildergedächtnis, wo Urheber, wenn du jetzt von Getty Images, wie auch immer, die gehen einmal mit dem Scanner durch und sagen, sorry, das sind Rechte verletzt.
Ja, ja. Stimmt.
Dann kriegst du die Rechnung früher oder später und dann wird's teuer. Mhm. Ja, kannst du Privatinsolvenz anmelden. also kannst Glück haben natürlich, dass du durchwitscht unterm Radar. Aber deswegen ist es ja so schwer. Deswegen muss eigentlich Geld in die Hand genommen werden und es ist ein Kulturgut. Wir subventionieren die Oper, wir subventionieren Theater. Also müssen wir auch Kino und solche in Anführungsstrichen randständigen, das war so nach Orchidee und Luxus. Nein, das ist das tägliche Brot. Ja, sich anders in einer Welt, die so disruptiv gerade funktioniert. Ja, wo wir eigentlich immer das Gefühl haben, wir hecheln den Ereignissen hinterher. Täglich werden Schlagzeilen produziert und wenn du sagst, okay, jetzt möchte ich mich damit eigentlich beschäftigen, dann werden da 5 andere Schlagzeilen am nächsten Tag draufgelegt und du hast immer das Gefühl, du kommst zu spät. Ja, und bist ein Getriebener. Und dann zu sagen, wir treten 3 Schritte zurück und wir gucken uns diese Produktion des Disruptiven mal an und finden dafür eine filmische Form und reflektieren das auf einer anderen Ebene. Das ist sowas von wichtig. Ja, das ist Sauerstoff. Sauerstoff fürs Hirn, Sauerstoff für uns alle, in einem Kinoraum zusammenzukommen und diese filmische Sprache als Medium zu benutzen, die Wirklichkeit anders zu begreifen als das, was wir tagtäglich schlagzeilengetrieben in 90 Sekunden haben bei TikTok oder wo auch immer, glauben, was wichtig ist. Es ist anders wichtig. Wir müssen anders auf die Welt gucken. Und wenn uns das gelingt, dann wissen wir, wir haben damit eine Chance mit Dokumentarfilm. Ich sage ganz bewusst nicht Dokumentation, weil Film heißt ja eben auch filmisch zu denken, in einer künstlerischen Sprache zu denken, anders zu denken als Journalisten es tun, die diese Art von Zusammenhängen gar nicht herstellen, weil sie einfach linear von A nach B gehen und vielleicht noch 2-3 Dinge berücksichtigen mit dem Hintergrundkommentar, aber es tiefer nicht einordnen können, selbst wenn sie es wollen. Und das zu schaffen in einer Welt, die so polarisiert, wo eigentlich keiner mehr zuhört, sondern eigentlich nur noch getriggert wird durch irgendwelche Reizworte, wieder in eine echte Diskussion zu kommen und nicht nur, du darfst das nicht sagen, weil du nicht dazugehörst oder weil du sowieso ein Arschloch bist. Das schafft der Film. Das habe ich ja immer wieder gemerkt, selbst bei Riefenstahl. Ja, hatte jetzt in Amerika fantastische Diskussionen mit Menschen, das heißt fantastisch traurige eigentlich, die mir nach dem Film, haben wir nicht über Riefenstahl geredet, sondern über ihre Erfahrungen in den USA gerade. Ja, und da hast du einen Zuschauer, der erzählt, meine Frau kommt aus Venezuela. Wir wollen heiraten. Wir trauen uns nicht aufs Standesamt, weil wir dort wird sie festgenommen und nach Honduras verschafft, weggeschafft. Und lauter solche Geschichten. Und das schafft der Film, dass dann 10 Leute um mich herumstehen und mir ihre Geschichten erzählen. Und gleichzeitig ist Diagnostik, weil ich dann frage, es sind 10 Leute hier, die mir ihre Geschichte erzählen. Wie kann es sein? Zitiere ich Ulrike Meinhof, was muss passieren, damit etwas passiert? Und dann sagt mir ein Zuschauer, hier hast du die Antwort. Es sind 10 Menschen, die alle mit sich selbst beschäftigt sind. Der eine, weil er Angst hat, was morgen für eine neue Order, neue Regel, neues Gesetz kommt. Ja, Executive Order. Der andere, weil er gerade mit dem beschäftigt ist, dass ihm das Geld gestrichen wurde. Ja. Ja, Public Broadcasting System. Der dritte, weil er ein Forscher ist, der Brustkrebs forscht und sagt, ja, ich kriege kein Geld mehr, weil das ein Frauenthema ist. Ja. Und in den USA werden reine Frauenthemen nicht mehr unterstützt finanziell. So sind die Geschichten und jeder ist mit sich beschäftigt und deshalb passiert nichts. Mm. Also nur punktuell mal flammt was auf und am nächsten Tag fällt es wieder in sich zusammen. Es ist die Geschwindigkeit, mit der es passiert. Und ich glaube, weil es so schnell passiert, weil es so vielen Ebenen gleichzeitig passiert, brauchen wir Filme, die einen Schritt raustreten, ja, aus der Flut der Ereignisse und von sich den Luxus erlauben, etwas von außen drauf zu gucken und wieder Relevanzen herauszuarbeiten, Strukturen herauszuarbeiten, diese Welt wieder in einen Denkprozess bringen, einen Rastplatz der Reflexion. Und deshalb brauchen wir Dokumentarfilme und deshalb brauchen wir die DFFB mit solchen Freiräumen, wo solche Filme immer noch, wenn man will, in einer Art Gewächshaus entstehen können.
Das war ja ein super Endsatz. Also, ja. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, den ich noch einfach mal reinwerfen wollte und fragen wollte, was du davon hältst, weil ich fand immer noch ganz am Anfang hattest du gesagt, mit deinem ersten Film, den ihr Hals über Kopf umgesetzt habt und du dann halt aber auch damit, weil du auch vielleicht auch weniger Erfahrung in der Branche hattest, selbst in die Vermarktung gegangen bist mit dem Film, indem du halt gesagt hast, du schaffst die Räume der Diskussion, ohne zu wissen, dass du gerade Räume der Diskussion schaffst. Ob man vielleicht auch hier als filmschaffende Person, Produktion, Vertrieb, wie auch immer, vielleicht auch wieder mehr versuchen sollte, diese Räume zu schaffen. Also ich weiß, es ist jetzt nicht die reine Aufgabe von diesen Positionen, aber vielleicht da nicht zu warten, dass die Branche, die Industrie diese Räume schafft, also in dem Fall Kinos, die wir haben etc., sondern zu sagen, wir gehen mit unseren Filmen einfach selber mal los. Also ich sage auch nicht, dass keiner das macht, ne? Das ist jetzt nur mein Gedanke, der mir gerade gekommen ist. Wir gehen selber mal los und schaffen diese Räume, indem wir sagen, wir mieten uns nochmal eine Kneipe und zeigen den Film dort, damit dieser Diskurs überhaupt entstehen kann. Dass der Film halt vielleicht auch bei den Leuten ankommt, die vielleicht jetzt nicht zum Festival gehen würden, um den Film zu sehen, oder ins Kino gehen würden, um den Film zu sehen, aber vielleicht in den Räumen, wo sie sich bewegen, vielleicht eher damit auseinandergesetzt fühlen.
Ja, unbedingt. Also ich glaube immer, es gibt ja, das stelle ich ja von meinen ersten Filmen eben, kann ich sagen, es gibt ein Bedürfnis nach, ich sage jetzt mal, filmischer Nahrung. Ja, also Film als Nahrungsmittel. Ja. So, die Leute haben ja Hunger, weil sie eigentlich einerseits zugeschüttet werden und alles, was dieses Zuschütten, wo Filme rausragen, die fokussieren, die neu drauf gucken, anders drauf gucken, die, wo der Markt vielleicht erstmal sich verweigert und sagt, ja, das ist so kompliziert und wer kommt dann? Ich habe ja immer die Erfahrung gemacht, dass die Menschen eigentlich dann, wenn sie so ein gutes Gericht, filmisches Gericht vorgesetzt bekommen, dann dankbar sind, ja, und manchmal sich zufällig verirrt haben, ja. Ich hatte immer bei Blackbox 2D, der lief in den Cineplex-Kinos. Da sagte die Kassiererin, entschuldigen, wenn sie Tickets verkauft hat, aber das ist kein richtiger Film. Das muss bloß, dass sie es wissen. So, aber die Leute sind trotzdem, manche, weil ein anderer Film ausverkauft ist, sind sie in den nicht richtigen Film reingegangen, also sprich Dokumentarfilm. Mhm. Ja, und das zeigt, dass es gerade oft interessant ist, ganz andere Orte zu bespielen, Leute zu überraschen, die dann zu mir kommen und sagen, ich wusste ja gar nicht, ich kenne ja nur Dokus im Fernsehen, dass es solche Filme gibt. Ja, die sind erstaunt. Auch manchmal, wenn ich in Schulen Filme zeige, wo ich immer denke, oh, geht das gut? Ich habe Riefenstahl jetzt in vielen Schulen auch gezeigt. Und dann sehe ich da 200 Schüler, Schülerinnen vor der Schule stehen und rauchen vorher. Hm. Dann denke ich, naja, nach einer Stunde stehen hier 150 draußen. Und nichts davon, ja. Die Lehrer warnen mich, ja, das könnte schwierig werden. Ist ja ein langer Film, 116 Minuten, das halten die nicht durch. Dann alle drin. Ja, ich habe nach dem Film erst im Saal diskutiert und danach stand ich mit 20 Schüler, Schülerinnen noch im Foyer eine Stunde. Die Lehrer waren längst zum Mittagessen, die waren weg. Ja, und die Schüler, Schülerinnen, die blieben. Und das zeigt, dass es ein Bedürfnis nach dieser filmischen Nahrung gibt. Mhm. Und es muss eigentlich nur geschafft werden, die auch zu erreichen, die normalerweise erstmal, mein Sohn immer gesagt, das ist ein Papa-Kino, da gehen wir nicht hin. Also hier Movimento. Ja, ja. Ja, ich habe ihn da mitgenommen und dann fand er die Filme auch gut, aber er sagt, also da gehen wir nicht hin. Mhm. Ja. So. Aber irgendwann hatte seine Freundin dann ein Abo bei den York-Kinos und dann sind sie doch in die Papa-Kinos gegangen. So, und das, ich glaube, das geht darum zu zeigen, ihr kriegt was. Ja. Ja, ja. Und das ist mehr als die 90-Sekunden-Takes.
Ja.
Und dann, vielleicht seid auch mal enttäuscht, aber meistens werdet ihr belohnt. Mhm. Und diese Erfahrung muss halt gemacht werden. Ja. Ja, und von daher muss man viel früher ansetzen. Und ich glaube, kann man auch wieder sagen, wir brauchen in den Schulen ein Fach wie
Filmkompetenz, Medienkompetenz.
Ja, Medienkompetenz, genau. Ja, dass sie einfach sehen, solche Filme gibt es auch. Und wo kann ich die denn eigentlich sehen? Mhm. Ja, und dann müssen natürlich auch YouTube und nicht nur Amazon und Netflix bespielt werden, sondern halt auch ganz andere Abspielwege gesucht werden oder wieder Debattenräume gefunden werden. Mhm. Und ich denke immer noch Präsenz. Ja, also ich bin und bleibe ein Anhänger des Kinos. Einfach die Entscheidung, jetzt draußen sind jetzt minus 8 Grad, dann durch die Nacht zu gehen und dann noch eine Eintrittskarte zu bezahlen, heißt, ich bleibe erstmal sitzen, weil es warm ist. Mhm. Und dann bietet mir der Film auch was. Und danach rede ich mit 5 Leuten noch eine Dreiviertelstunde im Foyer oder in der Kneipe. Das ist doch super, weil das ist Begegnung. Ja. Das ist Austausch. Ja, und das wird bleiben. Ja, also ich bin da überhaupt nicht pessimistisch. Mhm. Das Kino wird bleiben. Und wir müssen jetzt eben Produktionsmöglichkeiten finden, dass die Filme, um die es, die wirklich relevant sind, dass die weiter mit guten Bedingungen produziert werden. Und von da ist da auch die DFFB ein echt guter und wichtiger Ort, weil es eben eine Schule ist, eine Akademie ist und nicht eine Hochschule. Also die Studierenden haben die Möglichkeit, auch über einen längeren Zeitraum Dinge ausreifen zu lassen. Also dafür sorge ich und mir wird die Möglichkeit gegeben. Mhm. Ja, da, klar, also die Debatte, wenn jetzt eine Studierende seit 10, 11, 12, 13 Jahren da ist, sagt man, jetzt könntest du auch mal zum Ende kommen. Aber das wäre an der Uni unmöglich. Also es sind Freiräume an der DFFB. Und die finde ich großartig und deshalb mache ich das jetzt auch sehr gerne schon sehr lange, weil es ein einmaliges Möglichkeitsbiotop ist, diese Schule. Und es auch immer wieder tolle Arbeiten entstehen, muss ich wirklich sagen. Also es ist für mich auch sehr bereichernd, weil dann bin ich der Schüler.
Schön gesagt. Das nutze ich gleich mal als Klammer, um das Gespräch zu beenden und bedanke mich bei dir für das schöne Gespräch und bedanke mich natürlich auch bei der DFFB für die Kooperationsfolge, die durch die DFFB ermöglicht wurde und bedanke mich bei den Zuhörenden für eure Ohren und dass ihr bis jetzt durchgehört habt. Wenn ihr das hört, habt ihr bis hierhin gehört. Das heißt, das ist gut und ja, würde einfach wie immer sagen, also Nummer eins, ich glaube, ich fand es super, einen letzten Satz, den du gesagt hast, war glaube ich, die Debattenräume zu schaffen. Ich glaube, das ist sowas, was super wichtig ist, und besonders in der heutigen Zeit. Und ich glaube auch, dass Film genau das schaffen kann, wie Musik natürlich auch und andere Kultur- und Kunsträume, aber besonders Film halt eben diese Möglichkeit hat. Ich glaube, wir müssen die nur noch greifen eher und noch weiter ausbauen. Genau wie du sagst, die Leute lechzen nach Geschichten, nach guten Geschichten, nach Themen, die sie bearbeiten dürfen. Sie müssen nur davon mitbekommen. Und dann vielleicht auch in der realen Welt. Ich glaube, online gibt es die Debattenräume. Ob sie gut oder schlecht sind, ist eine andere Frage. Aber offline sind die Debattenräume nicht unbedingt mehr geworden und die darf man aber mehr bespielen. Und damit gebe ich ab in den Tag oder in den Abend oder in die Nacht und ja, sage ciao.